Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und heute mit einem wunderbaren Gast, die gute Elena von der GameStar. Guten Morgen, liebe Elena.
Hallo Manu.
Ich habe dich ja schon vorgestellt, GameStar braucht man nicht mehr viel zu sagen. Du warst ja auch erst in Anführungszeichen im Dezember hier. Da warst du bei Watch Dogs 2 bei meinem werten Kollegen Daniel Raumer.
Genau, das war ja damals quasi mein erster großer Test. Da musste ich natürlich gleich über Watch Dogs 2 mit euch reden.
Ja, die Folge kann man dann natürlich nachhören. Heute reden wir über ein völlig anderes Spiel, aber ist auch ungefähr in der Zeit erschienen. Nämlich im November 2016 kam Silence auf den Markt. Und Silence ist ein Adventure von Dedelic. Darüber wollte ich schon lange, lange sprechen. Ich habe dann das Spiel so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich immer so die Angst hatte, ob mir Adventures noch gefallen. Und dann habe ich aber Trailer zu Silence gesehen und dachte, das ist doch wieder ein perfekter Wiedereinstieg, um mal für mich auszuprobieren, ob ich noch Adventure der alten Schule sozusagen mag. Weil mich bei Dedelic manchmal so diese alte Point-and-Click Mechanik immer so ein bisschen nicht mehr so abgeholt hat und ich dann eher so in die Telltale-Ecke oder sowas wie Life is Strange, was für mich so die neue Art von Adventures ist, da mich hingezogen hat. Und deswegen war ich so ein bisschen mit Respekt vor Silence, weil ich es eigentlich lieben wollte, wenn man so diesen Trailer sieht, aber nicht sicher war, ob ich es lieben werde. Und so viel kann man vorwegnehmen, du liebst es, glaube ich, gell?
Ja, genau. Bei mir war das damals so, dass mir ein Kollege, der liebe Dimi, hat mir den Vorgänger sehr ins Herz gelegt, The Whispered World, was ein ganz großartiges Adventure ist, aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ich habe das damals gespielt und war sehr, sehr begeistert. Und dann kam natürlich sofort Silence raus und ich konnte es dann gleich im Anschluss spielen und quasi die ganze Saga mitnehmen. Und ich muss sagen, ich bin auch nach Silence immer noch sehr, sehr begeistert.
Gut, dann holen wir die Leute erstmal ab. The Whispered World war der Vorgänger 2009, da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen müssen, aber man kann auch schon so sagen, Silence hat den Namen The Whispered World 2 auch abgelegt. Also das ist schon der zweite Teil eigentlich so von der Entwicklung, aber Dedelic hat selber dann irgendwann gemerkt, eigentlich steht es auch so ein bisschen für sich, deswegen heißt das Spiel nur noch Silence. Da kam dann irgendwann mal die Meldung vor ein paar Jahren, dass sie The Whispered World 2 ablegen als Name. Der Vorgänger kam, glaube ich, 2009, glaube ich, raus, gell? Schon ganz schön lange her.
Das kann sein, ja.
Haben sich ewig Zeit gelassen. Ja, ich sehe es gerade, 2009. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal mit Silence an und stellen nachher so ein bisschen die Verbindung her zum Vorgänger. Erklär doch mal so gut, kurz die Prämisse. Was ist Silence? Wo befinden wir uns da? Wen spielt man? Und was ist so diese grundsätzliche, Prämisse?
Genau, also Silence ist eigentlich eine Parallelwelt oder eine Gedankenwelt, in die man sich begeben kann. Also es geht quasi los, du spielst einen kleinen Jungen, den Noah, und du weißt nicht genau, wo du bist.
16. Aber 16 ist der kleine Junge.
Ja, ab einem gewissen Alter ist man dann ja immer auch ein kleiner Junge. Okay, man spielt einen Teenager namens Noah, der also befindet sich in einem nicht näher genannten Kriegsgebiet und dadurch nach ein paar quasi Widrigkeiten und Umständen durch den Krieg landet er gemeinsam mit seiner kleinen Schwester in der Welt von Silence. Und dann sind ja quasi diese beiden Kinder in dieser Fantasy-Welt gefangen und müssen die erkunden und einen Weg hinaus oder tiefer hineinfinden. Also es ist dieses klassische zwei Kinder, so ein bisschen auch Narnia-mäßig, zwei Kinder sind irgendwo in einer misslichen Lage und landen dann in so einem wunderbaren Märchenland zusammen.
Genau, also da darf man sich auch nicht von abschrecken lassen oder irritiert sein, wenn man Silence anfängt zu spielen, so die ersten, ja ich sag mal 20 Minuten oder so maximal, ist diese Kriegsstimmung und es ist sehr düster, also da ist ja ein Luftangriff ist da glaube ich und er flüchtet in den Bunker und sucht eben seine Schwester Rini und dann retten die sich in letzter Sekunde in den Bunker und dort fängt dann eigentlich erst so die Story an und dann tauchen sie in diese Welt Silence ein und diese Bunkerszene, die dient glaube ich auch dazu, ich habe den Vorgänger nicht gespielt, aber dort wird quasi nochmal rekapituliert, was im Vorgänger passiert ist sozusagen, gell? Also der erzählt dann so diese Geschichte von diesem depressiven Clown und von eben dieser Welt Silence. Die wird da nochmal so ein bisschen rekapituliert, wenn man das gar nicht gespielt hat.
Genau, weil eben Silence hat schon im ersten Teil eine große Rolle gespielt, da können wir dann später noch ein bisschen reden. Und Noah erzählt quasi Renee dann, um sie zu trösten und aufzuhalten, erzählt ihr von Silence. Also so wie dieser Geschichtenonkel, der halt dann mit irgendwelchen Handpuppen was vorspielt. Das ist sehr, sehr nett gemacht und bringt ihr dann diese Geschichte näher, die man im ersten Teil selber gespielt hat, was für jemanden, der das halt kennt, natürlich ein tolles Gefühl ist, weil er einen selber damit einfach nochmal abholt und sagt so, hey, weißt du noch, hier der traurige Clown und die Welt von Silence. Und dann kehrt man tatsächlich zurück.
Ja, und das ist aber auch gut, weil wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, man muss ihn nicht gespielt haben. Es gibt sehr viele Anspielungen und natürlich auch sehr viel Wiedererkennungseffekte, so wie ich das jetzt rausgehört und gelesen habe auch. Aber für mich zum Beispiel, der den Vorgänger nur von Videos und Tests und sowas kennt, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas überhaupt nicht verstehe, weil Silence schon eben mit diesen zwei neuen Hauptfiguren, mit diesem Geschwisterpaar da eine eigene Geschichte erzählt. Und dadurch, dass es am Anfang kurz erklärt wird, was Silence ist und auch sehr liebevoll gemacht ist, ist man da irgendwie sofort drin. Und dadurch, dass das auch so ein Fantasy-Setting ist, akzeptiert man, finde ich, auch sehr viel. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also man landet in dieser Fantasy-Welt und dann ist da halt alles so. Und da kommt dann halt so ein grünes Wesen, das nennt sich Spot und es kann halt irgendwie sich so aufblähen. Und für jemanden, der den Vorgänger kennt, ist es sofort bekannt, wer Spot ist oder diese zwei sprechenden Steine, die man trifft oder so. Das sind so wiederkehrende Charaktere, aber für mich waren die zwei Steine und der Spot auch so für sich gesehen völlig völlig charmant, liebevoll und ausreichend. Ich musste da nicht wissen, dass die im Vorgängerspiel auch vorkommen. Das haben sie echt gut hingekriegt.
Ja, ich finde auch, dass Silence quasi sowohl optisch als auch inhaltlich und vom ganzen Stil her, es stellt halt irgendwo einen Bruch mit Whispered World da. Es ist halt ganz anders aufgezogen und deswegen kann man es auch wirklich gut als alleiniges Ding sehen und spielen und muss sich da nicht immer zwangsläufig auf The Whispered World beziehen. Wie du schon sagst, dieses ganze Gefühl, es funktioniert da auch noch so gut, wie es damals funktioniert hat, wenn das dein erster Kontakt mit dieser Welt war. Und bei mir war es tatsächlich so im ersten Teil Spot, das erstmal aufgetaucht ist, da war ich halt hin und weg, weil das ungefähr das niedlichste Spielemaskottchen ist, das es jemals gab. Dieses Viech, wenn man, also du wirst es ja auch gemerkt haben mittlerweile, das ist so, ja, so süß, treu, doof und nützlich und aber also zum Liebhaben und zum Knuddeln. Und
weißt du, an wen mich das erinnert hat, dieser Spot? Ich habe die ganze Zeit an Dimi gedacht, an deinen Kollegen Dimitri von der GameStar.
Da würde sich aber freuen, denn Dimi ist der selbsternannte weltgrößte Spot-Fan. Und ich habe ihm damals auch zu seinem Geburtstag einen eigenen Plüsch-Spot geschenkt und da hat er sich sehr, sehr drüber gefreut. Er steht immer noch bei uns im Büro und passt auf seinen Platz auf, wenn er nicht da ist.
Sehr schön. Gut, was ist es denn für eine Art von Spiel? Also wir sagen jetzt hier dauernd Adventure. Und wie muss man sich denn ein Spiel, was 2016 rauskommt und ein Adventure ist, heutzutage vorstellen? Also der Vorgänger war noch sehr point-and-clicky, oder? Der neue ist es eigentlich im Grunde doch auch. Ist eigentlich auch ein klassisches 2D-Adventure, aber mit einer, wie ich finde, sehr modernen Optik. Also es erinnert nicht mehr so stark an die alten Spiele, an früher.
Genau, also Whispered World ist eben ein klassisches Point-and-Click-Adventure und Silence wiederum ist eigentlich auch ein, also vom, wie du schon sagst, vom Spielerischen her, es hat durchaus diese klassischen Point-and-Click-Adventure-Elemente, aber es spielt sich trotzdem, ja, ich finde im Vergleich sehr entschlackt. Also du hast ja zum Beispiel kein Inventar so richtig und du setzt die Sachen immer gleich ein und auch generell diese 2D-Welt ist ja in einem 3D so Rahmen so ein bisschen inszeniert und du hast immer wieder diese sehr aufwendigen Sequenzen, was sehr, ja, ungewöhnlich ist für ein Point-and-Click-Adventure und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es eine moderne Fassung von Point-and-Click-Adventure ist, so ein bisschen mit einem Hauch von dem, was so diese Telltale-Spiele und Life is Strange und sowas auch schon haben, dass man
aber halt anders, quasi das Gefühl anders. Also ich finde es, Telltale hat sich quasi genommen, was ist das Wichtigste bei einem Adventure? Ist es die Mechanik oder die Story? Es gibt, glaube ich, immer diese zwei Spielertypen. Gibt Leute, die sagen, an Monkey Island mochte ich irgendwie die Charaktere, die Welt, die Geschichte. Und andere, glaube ich, die gesagt haben, ein Adventure muss für mich immer knackige Rätsel haben und es muss irgendwie, ich muss dieses Inventar-Item mit dem benutzen und das kombinieren. Ich glaube, das sind so die zwei unterschiedlichen Adventure-Schulen, nenne ich es jetzt mal, oder? Mhm. Und während LucasArts ja dann auch schon recht früh mit so Full Throttle und so schon gemerkt hat, dass dieses ganze Inventarmanagement irgendwie stressig ist, da gab's ja dann auch schon so eine Entwicklung, so ein Bruch bei den Adventures, wie ich die damals so erlebt habe, dass dann zum Beispiel auch dieses mit Mauspointer durchklicken, du erinnerst dich?
Ja.
Wo man so verschiedene Aktionen durchklicken konnte und dann auswählen konnte. Und ich glaube, so die Fortführung dieser Schule ist Silence, würde ich sagen. Und nicht so sehr dieses klassische, was jetzt, wie heißt dieses neue Pixel-Adventure von Ron Gilbert?
Thimbleweed Park.
Das ist, glaube ich, wieder so richtig oldschool mit Inventar und Aktionsverben und so weiter. Und das wirklich noch entschlackter. Also du kannst mit dem Mauspointer gar nicht mehr durchklicken, sondern du siehst schon so eine kleine Mini-Icon, wie so ein animiertes GIF, so eine kleine Animation mit der Aktion, die du dort durchführen kannst. Und das war's eigentlich auch schon fast. Also mehr ist es eigentlich nicht, oder? Man probiert ein bisschen durch Hin- und Herklicken und die Rätsel sind schon sehr, sehr naheliegend oft. Also so, wer voll auf Knobeln steht, der wird da, glaube ich, nicht glücklich.
Wobei es wirklich, also auch im Vergleich zum Vorgänger, da waren die Rätsel teilweise sehr, sehr weit hergeholt. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an eines, da musstest du dir Pfeil und Bogen basteln und dann hattest du so eine komische, schief geformte Kralle, die aus der musstest du einen Pfeil basteln und kein Mensch hätte erkannt, dass das Ding irgendwie ein Pfeil sein soll. Also da waren dann teilweise Rätsel, wo ich dann auch nachgucken musste, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe und dachte, ey, wer hätte denn da drauf kommen sollen? Und es war bei Silence tatsächlich angenehm, dass man jedes Rätsel eigentlich, oder zumindest mir ging es so, konnte man gut lösen mit dem, was man hatte. Und klar, es ist nicht unbedingt die große Kopfnuss, aber ich finde, dadurch hatte es zusammen mit der Inszenierung einen sehr, sehr schönen Fluss als Spiel.
Ich begrüße das total. Also ich finde nichts schlimmer. Ich finde, da hebt man die alten Adventures, auch so Monkey Island von früher, und die hebt man da auch manchmal auf ein zu hohes Podest, weil die Rätsel waren schon sehr absurd früher. Man hatte halt einfach mehr diese Zeit und diese Muse, dadurch 18 Bildschirme nochmal zurückzuklicken und alles auszuprobieren. Das würde mich heute zum Beispiel maßlos aufregen. Also Deponia zum Beispiel verliert mich an der Stelle immer, weil mir die Sachen dann manchmal zu abstrus sind und ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich habe dann immer so das Gefühl, ich muss jetzt die Rätsellogik der Designer nachempfinden und nicht so sehr aus dem Spielkontext herausfinden, was da passiert. Weißt du, wie ich meine?
Ja, dieses Trial and Error. Das ist
dann manchmal so aufgesetzt.
Ja, genau, dass man wirklich so, okay, was könnte sich jetzt ein Designer in dem Moment gedacht haben,
um... Und was ist lustig, in Anführungszeichen, als Rätsel. Ja. Und das hat Silence eben gar nicht. Also Silence kannst du völlig relaxed durchspielen. Die meisten, ich weiß, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ein Rätsel mal über zwei Bildschirme ging, oder? Also, dass man irgendwas woanders machen musste. Man muss vielleicht einmal irgendwie kurz rauslaufen und dann wieder zurück und was klicken. Aber eigentlich ist alles immer, wenn du an einer Stelle kommst, wo du rätseln musst, ist es immer sehr lokal verbunden, dass du da irgendwas machen kannst oder musst.
Ja, du hast eigentlich immer alles, was du brauchst, und wenn es mal nicht so ist, dann kannst du auch gerne mal zwischen Rini und Noah hin und her wechseln, und das finde ich immer eigentlich ein ganz cooles Feature, dass quasi, wenn du an der einen Stelle nicht weiterkommst, dann gehst du zu Noah und machst da was, und vielleicht hilft es dann sogar, um das Rätsel bei Rini zu lösen und so Sachen. Das finde ich, haben sie dann recht gut gelöst, dass quasi selbst wenn man hängt an der Stelle, hat man immer noch die Möglichkeit, an einer anderen Stelle weiterzumachen. Und es kommt nie dieses Frustgefühl auf, was man sonst hat, so, boah, ich weiß nicht weiter und ich muss jetzt 50 Sachen ausprobieren. Das hat Silence halt gar nicht, und das fand ich auch sehr angenehm.
Und manchmal gibt's ja so Tippsysteme, die sind hier auch mehr oder weniger drin. Du kriegst immer so einen Satzhinweis. Also wenn du die Leertaste drückst, haben wir gar nicht gesagt, ist natürlich ein PC-Spiel. Ich hab's am Mac auch gespielt. Ich weiß nicht, ob es inzwischen auch Konsolen und so gibt. Werde ich gleich mal, weiß ich gerade nicht auswendig. Also, PC und Mac habe ich auf jeden Fall gespielt. Du kannst die Leertaste drücken und dann siehst du diese Hotspots. Das macht's schon sehr viel einfacher. Das heißt, wenn du ein bisschen Hilfe brauchst, kannst du die Leertaste drücken, dann siehst du zumindest, wo du klicken kannst. Das sieht man eigentlich auch beim Rollover, aber dann hat man so ein bisschen so eine Übersicht. Ah, das sind die Hotspots, die ich machen kann. Und wenn du noch ein bisschen mehr Hilfe brauchst, dann ist immer noch ein Satz geschrieben oben. Also da steht dann zum Beispiel, vielleicht ist irgendwas entzündlich oder sowas, ja. Und dann weißt du, ah, okay, da kann ich jetzt vielleicht mit dem Spot irgendwie Feuer fangen und irgendwas anzünden oder solche Geschichten. Das kannst du optional auch ausschalten im Menü, dass du zum Beispiel auch diese kleinen Animationen nicht siehst, dann kannst du es dir ein bisschen schwieriger machen. Finde ich eine ganz sinnvolle Vorgehensweise irgendwie.
Finde ich auch gut, weil so ist das halt wirklich auch ein Spiel, was sagt so, man kann es auch einfach nur der Atmosphäre und der Geschichte wegen mitnehmen, wenn man eben nicht so der Freund von den Point-and-Click-Adventures ist. Aber lass uns doch mal über Spot reden, wo du schon sagst, dass man mit ihm Sachen anzünden kann. Ja. Die Zuhörer wissen ja wahrscheinlich gar nicht, was sich hinter Spot verbirgt. Der ist nämlich nicht nur ein niedliches Maskottchen, sondern auch eine Spielmechanik. Und das haben sie schon im ersten Teil sehr, sehr cool gemacht.
Das sind auch die interessantesten Rätsel. Ganz kurz, Xbox One und PS4 gibt's auch.
Science, wollte ich noch schon einwerfen. Schande über mich, aber ich bin ja PC-Magazin, ich muss das ja nicht wissen.
Ja, eben. Ja, und Spot hat die besten Rätsel, da bin ich ganz bei dir, weil der hat echt das größte Feature-Set, würde man so sagen, glaube ich.
Genau, also Spot ist halt quasi eine kleine Raupe und diese Raupe ist halt wirklich unkaputtbar. Das führt dazu, dass sie zu verschiedenen Formen wechseln kann. Zum Beispiel, wenn sie irgendwas Heißes frisst, dann wird sie zu Feuer-Spot oder der kann sich auch in so kleine Kügelchen verwandeln, dann kann man durch kleine Ritzen schlüpfen. Und was so brutal klingt, tut Spot Gott sei Dank nichts, der mag einen immer noch, egal was man mit ihm anstellt, aber das hat eben den Vorteil, dass man Spot in Rätseln tatsächlich einsetzen kann, wenn es zum Beispiel darum geht, man braucht einen schweren Spot, der sich aufbläst, man braucht einen flachen Spot, der irgendwo unter einer Tür durchkriechen kann.
Oder zu einem Trampolin sich verwandelt oder.
Genau, ja. Es gibt eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Das Spiel setzt sich ja wirklich toll ein. Also mit Spot zu spielen wird eigentlich nie langweilig und es macht echt einen Spaß, sich zu überlegen, welche Form für das Rätsel gerade das Beste ist. Und oft bestehen Rätsel auch wirklich daraus, einfach die verschiedenen Formen von Spot zu kombinieren. Und man fühlt sich auch dann sehr clever, weil es eigentlich sehr naheliegend ist und man nicht erst groß 50 Sachen finden muss und kombinieren, sondern man nutzt einfach das, was man hat.
Und da müssen wir auch mal diesen Bogen zurück. Man redet in Adventures ja selten über die geile Grafik, Anführungszeichen. Aber Spot ist, finde ich, das Paradebeispiel. Also dieses ganze Spiel Silence ist so ein, das klingt jetzt so maßlos übertrieben, aber es ist ein absoluter Meilenstein, finde ich, was die Grafik angeht. Das ist so wunderschön, dieses Spiel. Und wir reden jetzt nicht so geile Grafik wie bei einem Horizon Zero Dawn oder sowas, ja, also was so auf Realismus, sondern so dieses Gefühl, dass du einen spielbaren, Pixar-Film gerade hast oder sowas vor dir. Also diese Qualität, die da drin steckt in der Charakterisierung, wie Silence diesen Spot auch darstellt. Also Spot könnte halt original 1:1 so in einem Pixar-Movie auftauchen. Und seine Charakterzüge und wie er dann angeguckt wird und so weiter. Also er ist unglaublich Sahne. Und auch diese ganze Welt, finde ich, ist unglaublich schön gestaltet. Und so dieses Fantasiereich, was da Silence aufmacht, ist traumhaft.
Ja, so ging es mir auch. Vor allem Whispered World ist schon wirklich wunderschön gezeichnet. Das hat
aber völlig anderer Stil, gell?
Ja, dieser klassische Disney-Stil, wo wir gerade bei Filmvergleichen sind. Also mich erinnert das eher an die alten gezeichneten Disney-Filme, eben die man von früher kennt. So dieser sehr comichafte Stil, der sehr klar ist in sich und sehr einfach. Und Silence hat wirklich dann quasi Next Step, einfach diesen Pixar-Movie-Stil. Das hat alles wirklich, obwohl es eigentlich so ein 2D-Adventure ist, alles wirkt 3D und alles wirkt eigentlich wirklich, als wäre es in so einer handgezeichneten magischen Welt. Also bei Silence ist wirklich da, jeder Screen denkst du dir wieder, wow, das wäre auch ein guter Bildschirmhintergrund.
Und es ist halt so eine Mischung. Ich glaube, da ist schon sehr viel handgezeichnet, aber dann eben in so eine 3D-Welt verwandelt oder so, oder? Oder ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Making-of oder so geschaut, aber es wirkt jetzt nicht wie die Unreal Engine oder sowas, also wie man sich so Videospiele in 3D vorstellt oder so.
Genau, ich finde es kein.
Es hat jetzt nicht so einen World of Warcraft-Look, aber es hat trotzdem eben noch so einen sehr, sehr gestalterischen, künstlerischen Dreh und trotzdem aber halt so 3D-Figuren. Das ist ganz komisch zu beschreiben.
Genau, also soweit ich weiß, haben sie, glaube ich, wirklich alles handgezeichnet und dann auf so ein 3D-Gitter übertragen, damit sie auch diese Rendersequenzen machen konnten. Kenne mich jetzt nicht hundertprozentig aus, aber ich glaube, so um den Dreh war es irgendwie.
Ja, weil es gibt zum Beispiel Rätsel, wo man mit Spot auf so einem großen, da schläft so ein Drache auf so einer Bergspitze. Ja, so bildschirmfüllender Drache und mit Spot klettert man dann in die Nasenlöcher und fängt Feuer und klettert durchs eine Nasenloch rein und wieder raus und das wirkt trotzdem eben auf den ersten Blick wie so ein klassischer Screen. Wenn man den jetzt nur so als Screenshot sieht, dann sieht's aus wie ein klassisches 2D-Adventure. Wunderschön handgezeichnete Oberfläche und die Figur bewegt sich dann da halt so drauf rum. Dann geht das Spiel aber nahtlos manchmal eben, wenn du dann das Rätsel geschafft hast, dann geht es halt nahtlos in eine 3D-Animation. Also die Kamera fliegt dann halt los, weißt du wie? Das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man diesen Screen sieht, dass das ein komplettes 3D-Objekt dann quasi auch ist. Und das ist, glaube ich, diese Projektionstechnik, die du meinst. Dass
genau,
es trotzdem handgezeichnet wirkt, aber eben auch Kamerafahrten möglich sind. Und das ist wirklich faszinierend und erstaunlich.
Genau, das ist für mich ja quasi auch so ein bisschen so, was es für mich zu einem Adventure-Meilenstein macht. Ich finde halt, selbst wenn man sagt, okay, es ist ja sehr kurz für ein Adventure, es dauert so 5 Stunden, sag ich jetzt mal. Und es ist also deshalb natürlich schwer, sag ich mal, mit alten Point-and-Click-Adventures zu vergleichen, die oft sehr, sehr viel Spielzeit bieten, die auch sehr viel Wert auf Story legen und sein. Es hat eine gute Story, aber hat natürlich dadurch eine kürzere Story. Aber ich finde einfach, wie das halt für ein Adventure inszeniert ist, ist halt der Wahnsinn.
Ja. Also grafisch muss ich dir recht geben, so inszenatorisch, was so die Charaktere angeht, war es mir manchmal ein bisschen, also ist zweischneidig. Ich finde so diese Meta-Ebene, die drin ist, dadurch, dass die eben in diesem Kriegsgebiet anfangen, dann in diese Fantasiewelt eingetaucht werden, hat dieses Spiel eine ganz tolle Meta-Ebene, dass man wie bei guten Pixar-Filmen auch oder bei guten Disney-Filmen einerseits diese kindliche Ebene hat, auf der man gucken kann, aber auch immer noch so diese Ebene als Erwachsener hat, um zum Beispiel eben Dinge zu erkennen in der Welt, und man, das wird ja auch klar kommuniziert, das ist irgendwie eine Fantasiewelt, dann ist immer auch die Frage, ist es jetzt quasi die Fantasiewelt von dem Noah, in der man sich selber befindet oder so. Ja, also dieses Spiel mit diesen Ebenen, das macht total viel Spaß, innerhalb dieser Fantasy-märchenhaften Atmosphäre trotzdem immer noch diese Ebene zu sehen und zu spüren, finde ich großartig, was so diese Story und die Welt und die Charakterisierung angeht. Die Charaktere, die man aber dort trifft, die finde ich, die bleiben relativ blass. Also da finde ich, die sind so stereotypisch. Man findet dann diese recke Heldin, die dann irgendwie so mutig ist, und dann findet man so den leicht trotteligen, etwas dicklichen Ritter, der irgendwie seine Sprüche da so kloppt. Es gibt nicht so ein richtiges Dialogsystem, dass man so das Gefühl hat, man lernt die anderen Figuren kennen, wie jetzt bei Life is Strange zum Beispiel, wo ich stellenweise dann so mich einfach nur auf die Gespräche mit den Charakteren gefreut habe und da meine Story und meine Charakterisierung rausgezogen habe, ist es hier, bleiben die irgendwie so ein bisschen blass. Ging dir das auch so?
Das ging mir tatsächlich auch so. Also bei mir war es so eben, dass halt, also ich fand Rini und Noah waren an sich coole Charaktere. Ich habe mich da auch gefreut, mit denen zu spielen. Fand, die waren auch cool dargestellt. Mich hat es dann tatsächlich gestört, dass Noah quasi wieder zu Cedric geworden ist. Weil ich fand, Cedric war im ersten Teil sehr, sehr fantastisch als dieser traurige Clown. Und ich finde, als Noah gezwungen war, erneut den traurigen Clown zu spielen, hat's aufgesetzt gewirkt. Das war was, wo ich vor allem, vielleicht liegt es auch dran, dass ich eben den alten Teil gespielt habe, das mich ein bisschen gestört hat, weil ich halt fand, dass es einfach nicht notwendig wäre in dem Moment, dass es ein bisschen Noah die Möglichkeit gegeben hat, sich als Charakter so richtig zu entfalten im Vergleich zu Rini, wo sie es eigentlich sehr nett gemacht haben. Auch wenn Rini immer noch dieses niedliche kleine Kind ist, finde ich, musste man sie trotzdem irgendwann lieb gewinnen, während ich dir völlig recht
gebe. Wobei sie auch eine nervige Göre ist.
Und ja, bleibt. Das auch, aber es ist so, sie hat halt diese kindliche Neugier, die schon irgendwie. Ja,
die so eine 5-6-Jährige, die dann eben auch so diese Naivität hat, und das ist schon wirklich gut getroffen, so ein 5-jähriges Kind, aber sie ist halt so ein Naseweiß dann irgendwie auch. Einerseits süß, aber andererseits halt auch eben nervig, wenn sie dann immer so in Gefahren reinrennt und man eigentlich jetzt weiß, dass das irgendwie Quatsch ist, oder die Erwachsenen ignorieren sie dann so. Das ist schon ganz putzig so, aber ich finde zum Beispiel Noah ist da immer so dieser etwas, ja, wie sagt man, etwas aggressive große Bruder, der sie dann manchmal, der immer so diesen Beschützerinstinkt hat, aber dann manchmal auch so ein bisschen rechthaberisch ist. Da gibt's wenig Entwicklung, so finde ich, bei diesen Charakteren.
Ja, das stimmt. Nee, bei den anderen gebe ich dir auf jeden Fall recht, die Charaktere in dieser Welt, die finde ich allesamt, also die gegen Ende werden die auch immer, also die verschwinden dann auch plötzlich wieder von der Bildfläche und sind dann teilweise nur Mittel zum Zweck oder sind belanglos. Oder, also es ist halt sehr, sehr schade, wenn man sie mit so eben so Wesen vergleicht, wie man sie aus dem ersten Teil kennt, wie eben diesen beiden Steinen, wo ich mir denke, das sind nur Steine, aber das erste Spiel oder dieses Spiel hat es irgendwie geschafft, ihnen irgendwo eine Persönlichkeit zu geben, und wenn es nur der Unterhaltung dient oder auch eben generell, wie großartig diese Welt halt ist mit ihren Kreaturen eigentlich. Und ja, es ist dann schade, dass die Figuren dem dann nicht ganz gerecht werden, aber ich glaube eben, dass es ja vielleicht auch einfach ein bisschen viel in dem Moment war, all diese Figuren auch noch zu charakterisieren für das Team.
Ja. Bist du denn mit der Story so an sich zufrieden? Also ich habe so, mir bleiben die jetzt, wie soll ich das sagen, also mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Spiel, auch trotz einfacher Rätsel. Das hat mich jetzt nicht gestört, weil es einfach ein schöner Fluss war. Die Rätsel, so diese Rätselmechanik, trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, manchmal wirkt es schon sehr altbacken. Also es macht dann schon auch Spaß, damit mit diesem Spot rumzukugeln, aber dann irgendwie da zu klicken, da irgendwas aufzuheben und dann dahin zu klicken, das wirkt schon so ein bisschen veraltet. Also ich habe dann manchmal auch so gedacht, so eigentlich bräuchte ich das gar nicht. Eigentlich hätte Silence auch für mich wie ein Telltale-Adventure funktioniert, wo ja dann auch manchmal eben immer so diskutiert wird, ist das noch ein Spiel? Und da gibt's ja dann nur noch die Quicktime-Events. Ich bin da auch der Befürworter, dass man sagt, von mir aus kann Telltale die auch komplett weglassen und es komplett nur noch auf Dialogbasis laufen lassen. Hätte ich auch nichts dagegen, ja. Entscheidungen treffen, Story mitverfolgen und so wie bei Batman zum Beispiel halt so überlegen, was für eine Art von Batman will ich spielen, ja. Und sowas fehlt bei Silence aber. Du kannst ja nicht groß in Dialogen irgendwas entscheiden, sondern da berufen sie sich dann wieder so, okay, jetzt haben wir da ein bisschen Geschichte, jetzt hast du wieder irgendwie 2, 3 Storyfetzen und jetzt rätsel mal wieder irgendwie 2 Minuten, 3 Minuten rum und dann gibt's den nächsten Storyfetzen. Also da war für mich immer so ein bisschen so ein Oldschool-Bruch dann irgendwie drin, wo ich gedacht hätte, mit der Grafik, mit dieser Atmosphäre hätte ich das eigentlich fast gar nicht mehr gebraucht.
Ja, ich finde es bei Silence ein bisschen schwierig, weil an sich, ich mag diese Rahmenstory, die du ja auch schon angesprochen hast, diese ganze Metaebene, dass diese Kinder im Krieg, die denken sich halt quasi so ein Zauberreich aus. Man überlegt halt auch, wofür steht das alles, was bedeutet das quasi, muss man diese Welt wieder verlassen? Also dieses ganze Hintergründige finde ich sehr spannend. Ich finde aber die Story an sich mit ihren Charakteren, die gibt halt einfach nicht das her, was ein Telltale-Spiel hergibt. Bei Telltale oder eben auch bei Life is Strange, wie du schon sagst, da sind halt die Charaktere sehr, sehr spannend und sehr, sehr glaubhaft gestaltet. Und da geht es mir halt dann nur darum, dass ich wirklich irgendwie einen Impact auf die Welt machen will, dass ich wirklich diese Geschichte erleben will. Und bei Silence ist es halt eher dieses Erkunden und Verstehen der Welt. Und ich glaube, wenn es wirklich nur die Geschichte hätte und das Ganze drumherum weglassen würde, dann wäre es als Spiel trotzdem sehr mau, obwohl diese ganze Inszenierung durchaus eine große Stärke von ihm ist, weil ihm dann wirklich diese Charaktere, glaube ich, auch fehlen, die dann wirklich diesen Impact haben, dass du dich auf der Ebene mit denen befassen willst.
Ja, also ich meinte das jetzt schon so, statt Energie in Rätsel zu stecken, würde ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt Silence 2 gäbe, würde ich quasi eher dafür plädieren, dass man sagt, lieber die Charaktere ausschmücken und mehr Zwischenmenschliches sozusagen oder mehr über die Welt erzählen, anstatt irgendwie Rätsel zu bauen. Das meinte ich jetzt damit. Wenn man die jetzt einfach weglässt, klar, dann fehlt natürlich elementar was. Und man muss natürlich auch die Herkunft sehen von diesem Spiel. Also Telltale hat ja damit angefangen quasi zu sagen, wir machen das jetzt anders. Und das ist natürlich trotzdem noch ein Daedalic Adventure. Also die Zielgruppe würde man, glaube ich, auch extrem verprellen. Das darf man ja aus der Historie jetzt auch nicht vergessen. Es ist The Whispered World 2 oder war es mal oder aus der Ecke kommt es und die Fans spricht es ja auch an. Wenn man da jetzt gar keine Adventure-Mechanik und gar keine Rätsel mehr hat, ist auch schwierig, dann so einen kompletten Bruch zu machen, weil Silence wagt ja schon wahnsinnig viel für ein Adventure. Vor allem als ehemalige zweiter Teil ist es schon ein Riesenschritt vom ersten Teil. Das muss man dem Spiel ja auch so auf jeden Fall anrechnen, dass sie diesen Mut haben, da eine komplett andere, düstere Version ihre Adventures zu machen.
Ja, nee, ich muss, wenn du es darüber sehen willst, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass auch Daedalic sich überlegt, in diese Richtung zu gehen, weil natürlich diese neuartigen Adventures, die sehr storylastig sind, die, ja, man merkt einfach, die haben oft eine viel größere Zielgruppe und auch viel größeren Erfolg, könnte man sagen, als jetzt die klassischen Adventures, weil natürlich, ja, die sind halt Filmen sehr ähnlich und Filme sind halt einfach auch allseits beliebt, kann man so sagen. Also ich kann mir halt vorstellen, dass du heute, ja, das klingt so blöd, aber ich kann mir halt vorstellen, dass du mehr Leute damit erreichen kannst.
Allseits beliebt.
Dieses neue Medium, Filme nennt man es. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist quasi, dass man damit, glaube ich, eine viel größere Zielgruppe erreichen kann, als mit diesen klassischen Adventures. So leid es mir tut, denn ich mag diese klassischen Adventures, so trocken und inventarlastig sie auch sein mögen, sehr, sehr gerne. Aber heutzutage, wenn du dir die AAA-Spiele anguckst, ist einfach eine Inszenierung und eine spektakuläre Inszenierung für viele Spieler sehr, sehr wichtig. Und für die musst du so ein Adventure schon ganz schön verkaufen, dass sie sagen, hey, da schlage ich doch zu.
Ja, also meinst du, es ist ein Zwischenschritt aus Daedalics Sicht?
Das könnte ich mir
oder
sehr gut vorstellen.
Experiment.
Dass sie überlegen, in eine der beiden Richtungen zu gehen, je nachdem, dass sie sagen, okay, wir gehen wieder vielleicht zurück zu den klassischen Sachen und das war jetzt ein Ausflug für uns und wir wollen sehen, ob wir mit der Grafik auch wirklich ein klassisches Point-and-Click-Adventure hinkriegen oder wir sagen, okay, wir gehen all in, setzen auf diese wirklich bombastische Grafik für ein Adventure und versuchen das in Richtung eben Telltale oder Life is Strange zu inszenieren und konzentrieren uns auf Story und Charaktere. Das ist jetzt halt die Frage, wie es weitergeht mit Daedalic.
Ja. Um die Frage vom Anfang zu beantworten, also für mich hat es funktioniert. So Sachen wie Deponia oder Ätna bricht aus, die habe ich selber immer dann irgendwann abgebrochen. Ich habe die immer mal wieder probiert und habe gemerkt, nee, also irgendwie ist das nichts mehr für mich, dieses Genre, obwohl ich eben Adventures früher total geliebt habe, wie alle irgendwie in der Zeit. Das war ja so quasi das Main-Genre, wenn man irgendwie Amiga und PC in der Zeit angefangen hat damals, dann hat man die ja alle gespielt, von Indiana Jones 4 bis, was weiß ich, alle durchgespielt, ja. 20 Disketten auf dem Amiga mit gewechselt und so weiter. Und dann hat es ja total abgenommen. Und deswegen, Silence funktioniert für mich von den Daedalic-Sachen bis jetzt am besten. So, weil eben dieser Adventure-Part, diese alten Mechaniken nicht so stark sind und man es ohne ständig im Internet nachgucken zu müssen, einfach komplett am Stück durchspielen kann, wenn man das möchte. Dann float man da durch, ist fasziniert von dieser Welt, hat ein paar nette Rätsel, hat keine, nicht so diese Kopfnüsse, ja, dass man irgendwie mal irgendwie auch eine Stunde vom Rechner weggeht und überlegt, wie kann ich das jetzt lösen? Sowas gibt's ja gar nicht. Man kann das wirklich am Stück durchspielen. Und ich habe das auch mit meinen Söhnen zum Beispiel zusammengespielt. Das ist auch ein wunderbares Zuschauspiel. Also wir haben uns dann halt ab und zu mal so die Maus hin und her gegeben und jeder hat dann mal so mit dem Spot ein bisschen rumgeklickt und da ist es auch gar nicht mehr so gravierend, ob man da jetzt selber klickt oder nicht. Das ist ein wunderbares Zuschauspiel auch.
Genau.
Gut zusammenspielen.
Nee, das finde ich auch da sehr schön, so eben, dass es, ja, einfach, das nimmt sehr viele gute Seiten von diesen alten Adventures, finde ich, nimmt aber so ein bisschen diese Trägheit raus und eben, was wir schon angesprochen haben, dieses Trial-and-Error-Prinzip. Es ist einfach wirklich, ja, ein netter, kurzer Trip und ich finde heutzutage, wo, ja, viele Spiele sehr lang sind, sehr komplex, wo du dich sehr einarbeiten musst, finde ich das angenehm, weil es wirklich ein Spiel ist, wo du dich mal hinsetzen kannst, ein, zwei Abende und dann ist das durchgespielt, du hattest eine schöne Zeit damit, du hattest ein cooles Erlebnis und, du hattest halt gar keinen Stress, Frust oder Druck damit und hin und wieder tun so Spiele auch einfach gut.
Ja, absolut. Also ist, wie gesagt, hat jetzt schon ein paar Monate auf dem Buckel, aber das ist bei dem Spiel, das ist völlig zeitlos. Das kann man sich jederzeit noch anschauen, anspielen und reinspielen. Wie gesagt, man muss keine großen Vorkenntnisse haben. Aber du hast gesagt, wenn man das möchte, es gibt so ein Bundle, glaube ich, auch, wo man dann beide Spiele erwischt. Der ist auch empfehlenswert. Kann ich selber nichts zu sagen zum Vorgänger, aber allein schon die Tatsache, dass man dort einen depressiven Clown spielt, der so Sachen sagt, diesen Gegenstand kann ich nicht erreichen, wie so vieles im Leben.
Ja.
Das ist absolut, also allein als ich das Zitat gelesen habe, habe ich gedacht, das muss ich irgendwann mal noch nachholen.
Ja, also ich möchte noch kurz eine Lanze für Whispered World brechen, weil das jetzt so klingt, als quasi könnte man, also man kann sich sofort in Silence stürzen, ist gar kein Problem, aber ich möchte allen ans Herz legen, dieses Spiel zu spielen, weil es ist zwar ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das muss man mögen, es ist stellenweise frustig, was die Rätsel angeht.
Du meinst den ersten Teil jetzt?
Genau. Ja. Aber ich möchte den nur kurz nochmal empfehlen, weil es wirklich ein tolles, sehr oft vernachlässigtes Spiel ist. Dabei ist es für mich eines der besten Adventures überhaupt. Und eben allein auch durch so Charaktere wie Sedwick. Sedwick ist einfach grandios geschrieben. Die Geschichte ist toll erzählt. Und ja, es hat eben da, wo Silence schwächelt, hat erst wiederum die Stärken in seinen Charakteren, in der Art, wie es erzählt wird in der Welt. Und deswegen glaube ich, dass beides zusammen halt vor allem ein tolles Gesamtpaket gibt, was Silence angeht und eben diese Reihe.
Und wenn man der alten Mechanik überdrüssig ist, dann auf jeden Fall Silence mal ausprobieren, weil das eben nicht diese Altlasten mit sich schleppt. Oder zumindest nur zum Teil.
Genau.
Und grafisch sollte man es auf jeden Fall gesehen haben. Also schaut euch auf jeden Fall ein Video mal an oder mal kurz in den Let's Play reingucken, weil das ist wirklich, wirklich schön. Sehr schön. So schön wie Dimi.
Oh, ich muss ihm sagen, dass wir das gesagt haben, dann freut er sich.
Ja, der hört doch jede Folge, oder?
Stimmt, natürlich.
Wir prüfen das jetzt einfach. Wenn er morgen nichts sagt nach dem Podcast, dann wissen wir, er hört uns gar nicht.
Okay, Demi, du bist wunderschön und wenn du das nicht hörst, dann musst du enttäuscht sein.
Gut, also das war Silence. Das war der Podcast mit der wunderbaren Elena. Es war mir eine Freude, mit dir
mir
über
auch.
Spot und sprechende Steine zu sprechen.
Ah. Oh.
Und ich hätte die gerne in dem Garten. Ich hätte gerne diese zwei sprechenden Steine. Das können wir an der Stelle noch sagen, es ist ganz, ganz toll synchronisiert. Man hört zwar trotzdem so, ich bin da ja immer ein bisschen allergisch, wie ihr wisst, so auf Synchronsprecherstimmen. Aber es ist wirklich toll. Es sind professionelle Sprecher, die passen gut zu den Figuren. Die reden halt so, wie kein Mensch in echt redet. Es ist halt ein Synchronsprecher-Deutsch, wie die sprechen. Und alle Sätze sind so perfekt. Aber gerade zum Beispiel, dass sie auch für, wie heißt die, Rini, yeah, dieses Mädchen, auch wirklich ein kleines Mädchen genommen haben, die sie spricht und nicht einfach eine Sprecherin mit einer hohen Stimme, das rechne ich hoch an, weil das macht die Rini zum Beispiel total authentisch, wie sie spricht. Ja,
nee, das finde ich auch sehr schön. Also ich habe zum Beispiel die englische Fassung gespielt und da haben die Stimmen also alle sehr, sehr gut gepasst.
Ja, ich dachte, das ist ein deutsches Studio, also spiele ich das auf Deutsch.
Wir sind da bin ich dann vergleichen. Schon. Ich habe echt überlegt.
Will ich dann schon die Originalversion spielen? Also ich meine, das Spiel wurde in Deutschland produziert, wurde in Deutsch geschrieben, dann will ich auch da die Originaltexte. Also so elitär bin ich jetzt dann auch nicht, dass ich dann sage, jetzt spiele ich auf Englisch.
Das war tatsächlich, bei mir war schon auf Englisch eingestellt. Das war dann einfach ein bisschen Faulheit. Ja, ja, ich schande über mich. Normalerweise bin ich ja auch immer so. Also normalerweise ist Englisch ja die Originalversion. Aber ich muss sagen, ja, ich kann auch die englische Fassung empfehlen. Die ist auch sehr, sehr schön gemacht. Und ich werde es vielleicht auch nochmal mit der deutschen spielen, weil die bei Whispered World auch sehr, sehr schön war damals.
Sehr gut. Freigegeben ab 12, genau, habe ich, wie gesagt, kann man gut machen, ist gar nicht so düster, also kann man, glaube ich, auch mit jüngeren spielen noch, aber so, glaube ich, von der Grundthematik, um das zu verstehen, auch diese Metaebene, ist ab 12 freigegeben, aber da ist jetzt nichts Blutiges oder Gruseliges groß drin, gell? Bis auf diese Borg, die da rumlaufen, aber.
Nee, und das, genau, das ist eben nichts, also dadurch, dass die Helden damit immer sehr souverän umgehen, ist es jetzt nicht so gruselig für kleine Kinder.
Man kann ja auch nicht sterben oder so.
Genau, also es ist wirklich einfach ein nettes Adventure, auch ganz gut mit Kindern, mit der Familie eben, du hast es ja mit deinen Söhnen gespielt, das ist da, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit.
Ja, sehr schön. Dann, hören wir uns morgen wieder und endlich haben wir mal wieder über ein Adventure gesprochen. Das war immer so ein bisschen so ein Feedback, dass wir so wenig über Adventures sprechen, außer über Telltale. Aber es ist halt auch nicht mehr so ein beliebtes Genre. Deswegen Silence Highlight gibt dem Spiel mal eine Chance. Vielen Dank.
Oh ja.
Bis morgen. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüss.